ARD.
Wir werden diesmal nicht aufhören, bis wir unser Ziel erreicht haben. Wir müssen das alte System von Grund auf verändern. Die Gen Z ist die jüngste Generation und die stärkste. Wir stehen für den Wechsel und für die Zukunft unserer Nation.
Seit Ende September protestiert die Gen Z in Madagaskar gegen die Regierung. Auf den Bildern sieht man auch immer wieder die One Piece Flagge, die wir auch von anderen Protesten weltweit kennen. Patricia, die wir eben gehört haben, ist vom ersten Tag an dabei. Proteste, die friedlich losgingen, mit Wut über die ständigen Strom- und Wasserausfälle und die Korruption im Land. Und die von den Sicherheitskräften brutal mit Tränengas und Gummigeschossen beantwortet wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen bislang mindestens 20 Menschen ums Leben. Mehr als 100 wurden verletzt. Mittlerweile hat der Präsident Madagaskar verlassen und das Militär die Kontrolle übernommen. Darüber sprechen wir jetzt im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier jede Woche helfen, die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Mein Kollege Thomas Aders aus dem ARD-Studio in Johannesburg war am vergangenen Wochenende mittendrin in der Hauptstadt Antananarivo. Hi Tommy.
Hallo Johanna.
Wie hast du denn die Proteste erlebt? Beschreib mal, wie die Stimmung da war.
Ja, es gab sozusagen zwei große Zeiteinheiten. Das eine war der Freitag, da ging noch alles relativ normal zu. Also um den Stadtsee herum, ehrlich gesagt, unter lila blühenden Jacaranda-Bäumen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war auch eine ganz absurde Situation. Wunderschön da an dem Stadtsee. Und dann Demonstrierende, die Steine schmeißen und dann die Sicherheitskräfte, die sie zurückdrängen mit Tränengas und so weiter. Also das ist eine, man kann das ja fast Routine nennen. Seit dem 25. September geht das immer so zur Sache. Dann aber eben der Samstag, der alles verändert hat. Alle sind alarmiert, Hundertschaften von Sicherheitskräften, mehrere tausend Demonstranten überall im Stadtgebiet. Und dann sind die Sachen eigentlich nach und nach immer mehr eskaliert. Und der große, sagen wir mal, Umschwung zum Negativen war, dass Teile der Armee aus der sogenannten Kaserne Kapsat einen Aufruf gestartet haben, hey, wir befolgen ab jetzt die Befehle der Regierung nicht mehr. Das hat zu totaler Unsicherheit geführt, überall im Land. Also es war sogar so ein bisschen, ja, das Gefühl war, wird es jetzt bald zum Bürgerkrieg kommen? Weil das die einen sind die Armee, die gesagt haben, wir wollen die Regierung jetzt nicht mehr anhören. Die anderen sind aber die Polizei und andere Sicherheitskräfte. Also die Eskalation war da. Diese Eskalation hat sich überall fortgesetzt, sowohl bei den Sicherheitskräften, die noch auf Seiten der Regierung waren, als auch bei den Demonstrierenden, der Gen Z, wovon wir ja gleich noch reden. Ja, und dann ist es leider zu einer ziemlich brisanten Situation gekommen, als wir zurückgefahren sind mit einer medizinischen NGO. Fast alle Straßen waren schon gesperrt, also man konnte gar nicht mehr durch in die Innenstadt. Da war noch eine Straße frei, hat man uns gesagt. Wir sind reingefahren und all of a sudden, also ganz plötzlich sind wir mittendrin. Also die Information war falsch. Das ging alles um 500-600 Meter und wir waren dann wirklich drin. 200-300 Protestierende haben uns umzingelt, haben uns versucht, aus dem Auto rauszuzerren.
Oh, das klingt ja dramatisch. Wie war das für dich in der Situation?
Ja, es war gehörte so zu den gefährlichsten Situationen, die ich bislang irgendwie durchgemacht habe. Das hat eben dann ganz viel Zureden und Rumgeschreie unserer Produzenten und des Fahrers bedurft, dass die sich wirklich in letzter Sekunde dann ein bisschen beruhigt haben wieder, zum Glück. Aber es hat dann irgendwie auch nicht aufgehört, weil wir mussten ja weiterdrehen. Wir waren immerher noch außerhalb der Stadt und wir wollten ja wieder rein und hatten einen festen Termin mit den Notärzten vom Roten Kreuz und von einer NGO namens Voila. Ganz, ganz tolle Leute, die wirklich an der vordersten Front sind und Leute, Verletzte da rausgeschleppt haben. Und mit denen sind wir dann sozusagen an die Front gefahren, zwischen Sicherheitskräfte und Rebellierende. Und wir hatten gedacht, wenn wir dann mit einem Rotkreuz-Fahrzeug unterwegs sind, wie wir waren, dann sind wir eigentlich relativ safe, weil alle wissen, da lässt man eigentlich am besten die Finger von. Aber die Sicherheitskräfte haben das offenbar nicht so gesehen. Also ich hatte gerade noch die Frage gestellt an den Kollegen, ist es jemals passiert, dass das Rote Kreuz beschossen wurde? Ich hatte den Satz noch nicht mal ausgesprochen, da ist unsere Windschutzscheibe zersplittert. Also die haben auf uns geschossen, auf das Rotkreuzauto, in dem wir saßen, mit einer Kartusche voll Tränengas. Und wir waren dann mittendrin in dem Tränengasgewühl und waren dem völlig schutzlos ausgeliefert. Wir haben uns übergeben, wir haben geheult, wie alle anderen, auch wie die Ärzte, wie die Ärztinnen, wie die Opfer. Also da haben wir echt zum ersten Mal verstanden, dass das wohl kein Gerücht ist, dass 22 Tote schon zu beklagen sind.
Lass uns mal anschauen, wir haben gerade schon gesagt, wer demonstriert da denn eigentlich? Aber warum und wofür gehen die Menschen auf die Straße und warum sind sie so wütend?
Ich habe so ein bisschen das auf zwei Begriffe reduziert, einmal Wut und einmal Mut. Wut ist irgendwie das, was man bei der Gen Z irgendwie jetzt auf der ganzen Welt ja spürt. In Marokko, in Kenia, in Nepal, in Peru, wohin man guckt, ist die Gen Z auf den Barrikaden und will sich das einfach nicht mehr bieten lassen. In Madagaskar ist es so, von den 32 Millionen Einwohnern sind 2/3 unter 30 Jahre. Also das ist ein ganz riesengroßes Potenzial. Es gibt eine Aktivistin, mit der wir gesprochen haben, sie hat gesagt, diese Jugend hat keine Zukunft mehr. Wir werden weitermachen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Also, warum sind sie sauer? Das gesamte Tafelsilber, würde ich sagen, von Madagaskar ist eigentlich verkauft. Das Geld ist in die Taschen der Politiker und Politikerinnen gewandert. Das Bildungssystem ist eine Katastrophe, Infrastruktur genauso. Es gibt eine Ungleichheit, Machtmissbrauch, wohin man guckt. Also ist alles das, was man so, ja, was man so befürchtet, trifft dort zu in Madagaskar.
Madagaskar liegt im Indischen Ozean, also im Osten des afrikanischen Kontinents, vor der Küste von Mosambik. Seit 1960 ist die ehemalige französische Kolonie unabhängig. Heute hat das Land rund 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Madagaskar verfügt zwar über große Vorkommen an Bodenschätzen, gehört aber zu den ärmsten Ländern der Welt. Patricia, die wir am Anfang vom Podcast schon gehört haben, die kommt ja vom Land, also etwas außerhalb der Hauptstadt. Ihr habt sie begleitet. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen. Wie sieht es da aus? Wie lebt ihre Familie? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Wir waren eben auf dem Weg zu ihr. Das sind nur 30 Kilometer. Hört sich eigentlich ziemlich überschaubar an. Dann stellt man aber fest, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nimmt, sind das 3 bis 4 Stunden, die Patricia jeden Tag braucht, um in die Hauptstadt zu kommen. Sie demonstriert, wie gesagt, seit dem 25. September, als es losgegangen ist, jeden Tag. Und auf dem Weg zum Heimatdorf, da gibt es ein kleines Rinnsal. Wir haben ein einziges kleines Rinnsal gesehen, wo Wasser rauskommt. Da stehen dann mehrere hundert gelbe Kanister rum. Die stehen sozusagen in einer Schlange aufgebaut. Wenn man ankommt als Familie, dann stellt man seinen gelben Kanister eben ans Ende und das wird dann eben nach und nach mit diesem Rinnsal aufgefüllt. Es kann Tage dauern, bis dieser Kanister dann eben voll ist. Also das zeigt, fließendes Wasser, Leute, sowas wie eine Dusche haben, ich glaube, die meisten überhaupt noch gar nie gesehen in ihrem Leben. Stromausfälle die gesamte Zeit, dieses kleine Dorf von Patricia, da gibt es zwar tatsächlich eine Stromlinie, also eine Stromleitung, ist verlegt worden vor 3, 4, 5 Jahren. Da ist noch nie einmal ein Ampere Watt irgendwie durchgegangen. Also zu Hause, die Eltern waren nicht da, die beiden, 2, 3 Geschwister waren da und die Nachbarin. Also ist eine unfassbare Armut, die einem dort richtig entgegenschlägt. Es gibt keinerlei Unterstützung durch den Staat. Es gibt ein bisschen Gemüseanbau, Hühnerzucht, Wasserbüffel, Reisfelder, keine einzige Maschine. Also es ist eine unfassbare Armut. Ich muss sagen, ich war super geschockt.
Schaut euch das an, wie wir hier leben. Es gibt keinen Strom und kein Wasser. Wir müssen schmutziges Wasser trinken. Das kann doch alles nicht wahr sein. Diese Mutter wird es sich nie leisten können, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Und dabei betteln die Kinder darum, in die Schule zu dürfen.
Die Wasserversorgung, die, wie du gerade beschrieben hast, ja im Prinzip nicht gewährleistet ist. Die Stromversorgung, also der Strom fällt andauernd aus. Das sind ja auch Gründe, warum die Demonstrierenden so wütend sind auf ihre jetzt nicht mehr amtierende Regierung. Lass uns nochmal bei Patricia kurz bleiben. Hatte sie denn die Möglichkeit, überhaupt in die Schule zu gehen? Und wie sieht das so beim Rest der Gen Z aus in Sachen Bildung?
Ja, insofern ist die Pat tatsächlich eine Ausnahme, weil sie die Chance hatte, zur Schule zu gehen. Ich habe mal sie gefragt, wie das denn kommt. Und dann hat sie gesagt, okay, ihre Mutter ist Hausfrau, wie die meisten dort. Vater ist Zahntechniker. Also er hat offenbar einen Beruf, der ihm ein relativ sicheres Einkommen vermittelt. Das heißt, die haben ein bisschen andere finanzielle Basis als die meisten Leute auf dem Land. 4 Geschwister hat sie. Sie hat eine Ausbildung zur Schreinerin gemacht, die Patricia. Und damit ist sie aber wirklich ganz allein auf weiter Flur. Für die Gen Z gilt das halt überhaupt nicht und schon gar nicht für die Gen Alpha, die jetzt aktuell sozusagen eigentlich in die Schule gehen müsste. Wir haben zwei Lehrerinnen begleitet an der staatlichen Lyzeum in der Hauptstadt, auch die ist im Streik. Es war auch wirklich eine niederschmetternde Situation dort. Es geht los mit Abflusslöchern im Asphalt, keine Gitter, also man kann da praktisch komplett reinfallen, sich das Bein brechen. Notdürftigste Reparaturen von Schulbänken in der Schule. Das ist, und ich habe mal so gefragt, die beiden Lehrerinnen, wie viel denn so pro Klasse denn da sind an Kids, hat sie gesagt, 65. Das ist der Schnitt. Wow. 65 Kinder pro Klasse. Dann hat sie uns in einen neuen Raum geführt, eine neue Bibliothek und in ein Labor. Hört sich so an. Kein einziges Buch, kein einziges Regal, kein Heft, kein Kuli, gar nichts. Und Lehrerinnen, die 100 Euro im Monat verdienen. Also daran sieht man, wie die Bildung in dem Land aussieht, nämlich nicht existent.
Und welchen Stellenwert sie vielleicht auch hat, ne?
Ja. Mhm.
Kurz nachdem du vor Ort warst, kam ja die Nachricht, dass das Militär die Kontrolle jetzt komplett übernommen hat. Am Wochenende gab es ja vorher schon die Meldung, dass sich eine Eliteeinheit der Soldaten den Protesten schon angeschlossen hat. Wie gespalten ist das Militär?
Das war eben genau an diesem Tag die große Befürchtung von ganz vielen Leuten und natürlich auch uns, dass es da zum Bürgerkrieg kommt. Es geht um diese, sagen wir mal, Vorreiterkaserne, die Armeekaserne Kapsat. Die hatte schon 2009, als Rajoelina, der Präsident, an die Macht gekommen ist, das war die treibende Kraft hinter dem Putsch, der den Präsidenten an die Macht gebracht hatte. Und die sind jetzt eben gerade wieder von ihm abgerückt.
Präsident Henri Rajoelina kommt 2009 durch einen Putsch an die Macht. Damals ist er selbst gerade Mitte 30 und er führt die vorangegangenen Demonstrationen als Oppositionsführer an. Bis 2014 regiert er als Übergangspräsident. 4 Jahre später gewinnt er die Präsidentschaftswahl und wird 2023 wiedergewählt. Unter Boykott der Opposition. Am Wochenende hat er sich ins Ausland abgesetzt.
Nun, muss man sagen, hat sich die Lage ein bisschen beruhigt, so in dieser Woche. Einmal die Flucht des Präsidenten, der ist jetzt weg aus dem Land. Er hat es irgendwie dann doch geschafft, irgendwie zu fliehen. Und dann am Dienstagabend die Machtübernahme durch die Armee. Also letztendlich der Putsch, der jetzt komplett durchgezogen wurde. Und jetzt ist ja der Stand Mittwoch gegen Mittag. Die weiteren Kämpfe, ein Bürgerkrieg, sind zwar nicht ausgeschlossen, aber man muss ehrlich sagen, von Tag zu Tag wird das zum Glück unwahrscheinlicher.
Was wünschen sich denn Patricia und die anderen, die du getroffen hast, wie es jetzt weitergeht?
Die Gen Z will sich diesmal einfach nicht mehr abspeisen lassen mit faulen Kompromissen. Die wollen jetzt einen wirklichen, echten, kompletten Neustart. Die wollen, dass das System rebootet wird. Und wenn jetzt sozusagen ein korrupter Politiker, der Präsident, durch einen korrupten General ersetzt wird, dann wird das Patricia nicht reichen. Also ich glaube, die Chancen sind groß, dass wir auch in ein paar Wochen wieder von Demonstrationen und Rebellionen unter Jacaranda-Bäumen hören werden.
Du wirst es für uns weiter beobachten. Vielen Dank nach Johannesburg an meinen Kollegen Thomas Aders. Ja, der Präsident ist außer Landes, hat sich offenbar abgesetzt. Das Militär ist jetzt an der Macht, das haben wir gerade gehört. Sind die Demonstrierenden am Ziel? Was bedeutet das alles für die Menschen in Madagaskar und für die Zukunft des Landes? Darüber spreche ich jetzt mit Mariam Meyer.
Okay, na dann. Jetzt. Ja, das war ein Notvorrat Reissack, den ich gerade noch zur Seite geschoben habe.
Oh, damit sind wir gleich irgendwie schon mitten im Thema.
Man sollte ja so ein paar Vorräte angelegt haben.
Sie leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Madagaskar. Ja, dann würden wir starten, oder?
Gerne.
Also die Gen Z, die steht ja für die Zukunft des Landes. Aber welche Zukunftsaussichten hat sie denn in Madagaskar?
Tatsächlich wenige bis keine. Man darf erstmal nicht vergessen, dass wir von einer sehr großen Menge an unter 30-Jährigen hier sprechen. 2/3 der Bevölkerung von 32 Millionen sind unter 30, also 20 Millionen Gen Z quasi. Wir haben ja schon gesehen, dass eben die Gen Z die mangelnde Grundversorgung, also Wasser- und Stromversorgung, angeprangert haben. Darüber hinaus aber auch ihre Bildungsmöglichkeiten. Also der Zugang zur Bildung ist schwierig, die Qualität der Bildung ist schwierig. Ich finde, persönlich merkt man das auch hier im Land, wenn man mit Menschen spricht, das erschreckend niedrige Bildungsniveau. Und selbst wenn sich Jugendliche oder junge Menschen da durchkämpfen und Bildung erhalten, wartet dann auch kein guter Job auf sie. Die Perspektive ist eigentlich meistens Arbeit im informellen Sektor oder Tagelöhnertum. Also diesbezüglich gibt es wenig Perspektiven. Auch politisch gesehen gibt es wenig Perspektiven. Die Partizipation von jungen Menschen ist stark eingeschränkt. Einerseits allein schon kulturell. Ältere Menschen werden in der Gesellschaft als Eminenzen und Weise angesehen und einfach mehr gehört. Die können einfach viel mehr Raum einnehmen und haben auch viel mehr Redezeit in Diskussionsrunden allein schon. Da ist Partizipation ziemlich schwierig. Und ich habe von vielen Leuten unter 30 gehört, die noch nie wählen konnten, da zu jedem Zeitpunkt ihre Wahlscheine, wenn sie ins Wahllokal gegangen sind, bereits abgegeben worden waren und sie dann nicht ihre Stimme abgeben konnten. Also es fehlt wirklich an großen Visionen, sei es jetzt politisch, gesellschaftlich oder auch wirtschaftlich für die Generation Z. Und der letzte Auslöser war ja dann die Vorbilder in Nepal. Das hat hier medial auch sehr, sehr eingeschlagen und war wirklich ein Vorbild für die Generation Z auch hier. Und dann brauchte es nur noch den Piekser, den letzten Piekser mit dem Aufruf der beiden Stadträte zu der ersten Demonstration am 25. September.
Und eine Forderung, Sie haben ja eben schon gesagt, mehr Mitsprache, also eigentlich eine Generation, die ja gehört werden möchte und es gerade nicht ist, aber es gab ja auch ganz konkrete, so handfeste Forderungen, eine bessere Versorgung mit Strom und Wasser, was permanent unterbrochen ist. Vielleicht können Sie noch mal uns ein Bild geben, Sie sind ja vor Ort. Wie läuft es dann konkret ab? Was müssen die Menschen auch leisten, um sich das zu verschaffen, Wasser, weil ganz ohne geht's ja nicht?
Es ist wirklich eine wahnsinnig anstrengende und stressige Situation für die Bevölkerung hier. Wenn man jetzt allein durchs Stadtbild geht, dann sieht man überall die sogenannten Bidons jaunes. Das sind gelbe Plastikkanister, in denen Wasser transportiert wird. Und diese Bidons jaunes hat eigentlich jeder Haushalt, mehrere davon. Da passen ca. 20 Liter Wasser rein. Und diese Wasserkanister werden dann in großen Schlangen vor den öffentlichen Wasserbrunnen aufgestellt. Also das zieht sich meterlang die Straßen runter. Die sind auch beschriftet für jeden Haushalt, manchmal sogar mit Schlössern aneinander festgemacht, damit sie eben zusammenbleiben und nicht verloren gehen. Und dann gibt es eben eine Person, die vorne den Wasserbrunnen managt und immer abfüllt. Und die Leute sind auch wirklich genervt, weil die Leitungen die meiste Zeit des Tages einfach leer sind. Viele müssen nachts aufstehen, weil sie wissen, zwischen 2 und 5 Uhr früh zum Beispiel kommt mal wieder Wasser aus der Leitung. Man weiß aber nie genau wann. In diesem Zeitraum wird dann so viel wie irgendwie möglich abgefüllt in Behältnisse. Das sind dann zum Beispiel 100 bis 200 Liter für einen 6-Personen-Haushalt. Und dann kommen die so durch den Tag und müssen aber davon waschen, kochen und trinken. Also man merkt es auch wirklich den Leuten an. Die sind müde, die haben Organisationsprobleme im Alltag. Hygiene bleibt auf der Strecke und teilweise auch wirklich schlicht ergreifend Durst. Und es ist so ein ganzes Wasserbusiness auch entstanden. Die reicheren Haushalte lassen sich große Mengen Wasser liefern und lagern die dann in Zisternen. Und mit dem Strom ist es genauso anstrengend und nervig für die Bevölkerung. Stromausfälle sind teilweise länger als die Stromversorgung. Menschen, die einen Kühlschrank haben, haben ständig Probleme, dass der quasi nicht abtaut. Es gab in der jüngeren Vergangenheit auch mehrere schwere Fälle von Lebensmittelvergiftungen. Das prominenteste Beispiel war eine Geburtstagsfeier von einer 18-Jährigen, auf der über 20 Menschen gestorben sind an Lebensmittelvergiftung. Und die Bevölkerung hat das auch ganz klar den Zusammenhang gesehen mit der mangelhaften Stromversorgung und weil sich dann eben Keime bilden. Die genauen Recherchen dazu hat die Regierung nicht so richtig freigegeben oder die Ergebnisse nicht freigegeben. Man weiß es nicht so genau, aber zumindest ist die Zuschreibung da.
Ich frage mich, das Ganze ist ja jetzt nicht was, was erst seit gestern oder seit Ende September so ist, also seit Beginn der Proteste, sondern die Strom- und Wasserproblematik gibt's ja schon länger. Warum haben sich die Proteste denn ausgerechnet jetzt bzw. Ende September entzündet?
Also die Situation hat sich wirklich seit Jahren verschlechtert, allerdings immer Stück für Stück. Und die madagassische Kultur ist verhältnismäßig geduldig. Man lebt in so einem Mura-Mura, langsam, langsam heißt das. Und dementsprechend sind Reaktionen auch auf solche Verhältnisse oder Veränderungen der Verhältnisse relativ langsam. Was aber noch dazu kommt, ist auch, dass die Opposition, und ich spreche jetzt von der, also hier in Madagaskar spricht man, wenn man von Opposition spricht, meint man Oppositionsparteien, aber auch Zivilgesellschaft, die nicht pro Regime ist, die einfach kritisch der Regierung gegenüberstanden, die wurden einfach auch unterdrückt oder deren Stimmen wurden nicht zugelassen. Es gab immer wieder willkürliche Festnahmen von Oppositionellen, insbesondere vor Wahlen. Mitunter wurden auch deren Angehörige verhaftet unter fadenscheinigen Gründen. Demonstrationen wurden unterdrückt, auf der Straße gewaltsam. Da ist das prominenteste Beispiel in der letzten Zeit vor den Präsidentschaftswahlen Ende 2023, wo es auch mehrere Tote gab. Die Menschen haben einfach auch wirklich Angst, auf die Straße zu gehen und ihre Meinung zu äußern. Man hört immer wieder davon, dass es eine Art Spitzelsystem gibt, was immer weiter aufgebaut wurde. Das heißt also, dass Menschen wirklich bezahlt wurden, um Treffen von Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, Parteien beizuwohnen, also undercover, und das dann eben zu berichten. Und das sät natürlich auch ein großes Misstrauen in der Bevölkerung. Aber die Repressionen sind auch online, also kritische Kommentare scheinen mitgelesen zu werden und dann wird offline bedroht. Also das ist eine ganze Bandbreite an Mechanismen der Repression von Gegenstimmen, die da einfach gezogen hat und die sehr lange dafür gesorgt hat, dass Menschen nicht auf die Straße gegangen sind. In meinem persönlichen Umfeld.
Aber nochmal mehr, nachdem Sie die Repressionen ja jetzt geschildert haben, frage ich mich nochmal mehr, warum denn jetzt? Weil das zeigt ja nochmal mehr, wie groß der Schritt eigentlich ist. Also warum genau jetzt?
Es gab auch lange hier nicht so richtige Vorbilder oder also Führungspersönlichkeiten, die dazu aufgerufen hätten, auf die Straße zu gehen. Und genau das ist ja jetzt kürzlich passiert. Das war der Fall dieser zwei Stadträte, die in ihrer Funktion als Vertretung des Volkes vor dem Senat für bessere Strom- und Wasserversorgung demonstriert hatten. Und nachdem die dann festgenommen wurden wegen Störung der öffentlichen Ordnung und dann einen Tag später wieder freigelassen wurden, haben die eben gesagt, sie geben sich nicht damit zufrieden und schweigen jetzt nicht und haben dann zur Demonstration aufgerufen. Und die Generation Z ist direkt aufgesprungen und hat mobilisiert. Und in meinem persönlichen Umfeld fand ich es ganz erstaunlich, weil auch wirklich viele Menschen, die politisch engagiert sind, die sich gerne einbringen wollen in die Entwicklung des Landes, die sind sehr lange auch nicht auf die Straße gegangen. Und jetzt aber mit den Protesten der Generation Z ist es passiert. Und das finde ich ganz schön bemerkenswert, wie sehr eine ganze Generation den Rest des Landes, den Rest der Bevölkerung einfach wachgerüttelt hat.
Der Präsident hat ja mittlerweile das Land verlassen. Was weiß man darüber und welche Macht hat er überhaupt noch?
Also man weiß bislang, dass er das Land verlassen hat. Man munkelt, dass er sich in Dubai befindet, seitdem er von Frankreich exfiltriert wurde. Er klammert sich an seine Macht. Am Montagabend wurde eine Rede von ihm erwartet. Die kam 3 Stunden später als geplant, weil in der Zwischenzeit die 2 öffentlichen TV-Sendeanstalten eingenommen worden waren, auch von Seiten des Militärs. Und er musste dann improvisiert über Facebook und seinen eigenen TV-Sender seine Botschaft verbreiten. Die gesamte Nation hatte eigentlich gehofft und erwartet, dass er zurücktritt, dass er die Macht loslässt, hat er aber nicht gemacht. Weiterhin hat er dann gestern nochmal gezeigt, wie sehr er sich an seine Macht klammert, indem er das Parlament aus der Ferne aufgelöst hat. Das Parlament, das gerade im Inbegriff war, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einzuleiten, was sie dann auch gemacht haben. Also der gestrige Tag war wirklich ziemlich verrückt.
Wir sprechen heute am 15.10. am Morgen miteinander und gestern war also der 14.10. der Dienstag in dieser Woche, nur zur Einordnung für diejenigen, die uns nicht direkt hören, genau.
Genau. Mittlerweile hat das Verfassungsgericht auch die Amtsenthebung anerkannt. Also Fakt ist, dass er keinen großen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat. Sein größter Unterstützer aus der Wirtschaft, Mami Ravatumanga, hatte am Sonntag bereits das Land verlassen in Richtung Mauritius. Also es scheint jetzt wirklich zumindest mal ein Umbruch in den bislang großen Persönlichkeiten des Landes zu geben. Also so genau politisch wie wirtschaftlich.
Und ist das der Systemwechsel, den die Demonstrierenden sich wünschen und den sie einfordern jetzt schon seit Ende September?
Das ist ein Teil davon, insbesondere auch, da das Militär ja alle Institutionen, die als korrupt gelten und die auch auf der Forderungsliste der Generation Z standen, aufgelöst hat. Der zweite Teil der Forderung geht aber schon noch darüber hinaus, die in Richtung eines gerechteren Systems, in dem Armut einfach nicht mehr den Großteil der Bevölkerung betrifft. Und auf den Teil warte ich jetzt tatsächlich noch, wie der angegangen wird. Es ist jetzt leider wirklich nicht so, als hätte die Zivilgesellschaft, als hätten Oppositionsparteien oder Gewerkschaften Pläne und Visionen schon in der Schublade gehabt, die sie einfach nur hätten rausholen und umsetzen müssen.
Wie geht's denn jetzt weiter? Gehen die Proteste weiter?
Die Proteste sollen anscheinend weitergehen, insbesondere auch, um den Generälen zu zeigen, dass die Generation Z immer noch präsent ist und wachsam darauf guckt und scheinen sich wirklich so einer dieser Gefahr der Vereinnahmung bewusst zu sein.
Inwiefern steht denn das, was wir in Madagaskar gerade sehen, auch oder kann es pass pro toto stehen für Protestbewegungen in anderen afrikanischen Staaten? Also Sie haben ja eben gesagt, inspired bei Nepal durchaus auch, aber kann das auch eine Strahlkraft haben auf andere afrikanische Staaten, in denen die Situation für junge Leute ja nicht grundsätzlich anders ist?
Ich denke auf jeden Fall. Auf dem gesamten afrikanischen Kontinent gibt es ja extrem viele junge Menschen. Die Demografie ist ja komplett unterschiedlich zu der in Europa. Es sind sehr junge Gesellschaften, sehr große Generation Z. Und ich denke, dass das gerade auch sich sehr weit und schnell verbreitet in den sozialen Medien, dieses Vorbild. Und insbesondere die Generation Z in Madagaskar hat das ja auch auf eine sehr friedliche Art und Weise geschafft und hat schon sehr große Effekte erzielt. Also ich hoffe, dass das auf jeden Fall ein Vorbild ist.
Vielen herzlichen Dank an Maya Meyer, die ich in Madagaskar erreicht habe, die Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung dort. Dankeschön. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Und wie immer habe ich an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr macht euch Sorgen wegen des Rechtsrucks in Deutschland? Dann ist der neue ARD-Podcast Hateland bestimmt was für euch. Da findet ihr ab jetzt Recherchen zum radikalen Rand in Deutschland. In der ersten Staffel, Deep State, vom Elitesoldaten zum Reichsbürger, taucht Investigativjournalist Martin Kaul ein in die Welt der Reichsbürger. Er beschäftigt sich dabei vor allem mit einem Mann, Rüdiger von Pescatore. Der war früher Elitesoldat und steht heute vor Gericht als Terrorverdächtiger. Martin und sein Team haben 2 Jahre lang recherchiert und tiefe Einblicke in Pescatores Leben bekommen und sind dafür bis nach Brasilien gereist. Hateland findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das war's von uns für diese Woche. Redaktionsschluss war Mittwoch, der 15. Oktober. Redaktion hatte Steffi Fetz. Ich bin Joanna Jeschke. Macht's gut. Tschüss.